willkommen bei Kaffee und Kilometer, dem Podcast des Good Walking Club Rheinbach. Hier geht es um unsere Leidenschaft, das Sportwandern, eine starke Gemeinschaft und unser großes Vorhaben, den Marsch mit Aussicht am 4. Juli 2026. Die Herausforderungen? Der Eifel 70K und der Eifel 50K. Heute gibt's hier die ersten Infos zur 2026er Ausgabe beim Frühstück mit Jörg.
Moin und herzlich willkommen in Willishausen zu unserem neuen Podcast. Dem einzigen Podcast, bei dem der Gastgeber normalerweise mehr Kaffeepulver verbraucht als Worte. Heute nicht. Denn ich habe einen ganz besonderen Gast bei mir am Frühstückstisch. Frank Piontek, erster Vorsitzender des Good Walking Club aus Rheinbach, ist bei mir. Frank ist die 3,5 Stunden hier nach Willishausen gefahren. Das will schon was heißen. Wenn Frank nämlich so früh normalerweise aufsteht, dann hat er einen langen Marsch vor sich.
Ja, Jörg, ein herzliches Dankeschön für die Einladung. Ich muss sagen, die Fahrt hierhin habe ich schon sehr genossen, aber festgestellt, dass das hier doch eine recht flache Gegend ist. Aber das Ganze hat natürlich seinen Grund, warum ich heute hier bin. In einer Woche ist Start zur Anmeldung des Marsch mit Aussicht 2026 und da komme ich dazu, dich vorzustellen. Der Jörg gehört seit 2016 zu unserem Team. Er ist zuständig für die Außendarstellung unseres Vereins. Das heißt, er kümmert sich um die Webseite, um unsere Social-Media-Kanäle. Und da gibt es natürlich jetzt eine Woche vor dem Start der Anmeldung einiges zu tun. Da werden wir uns nachher nochmal dran setzen und drüber schauen, dass auch alles kommende Woche gut läuft. Aber der Jörg, der war bisher in Rheinbach verortet, jetzt in Wildeshausen. Das ist schon fast im tiefsten Niedersachsen. Jörg, was hat dich hierhin verschlagen?
Ja, die Ortsangabe stimmt soweit. Ich bin seit April dem Dienst bei den Streitkräften bei der Bundeswehr fertig und habe jetzt meinen Lebensmittelpunkt wieder hier nach Willishausen in Niedersachsen verlegt, weil ich zurück in die Heimat wollte, Freunde, Familie. Die ganze Gegend ist mir natürlich sehr ins Herz gewachsen, da wollte ich unbedingt zurück. Und ja, jetzt bin ich hier wieder in diesem kleinen Städtchen. Es liegt halt direkt an der A1 in dem Landschaftsschutzgebiet Wildeshauser Geest, kurz vor Bremen. Und ist auch die Kreisstadt des Oldenburger Landes, so ist es korrekt. Ja, und freue mich wieder hier zu sein und freue mich auch, dass du heute mein Gast bist.
Ja, freut mich auch. Auf der Hinfahrt habe ich gesehen, die Attraktionen hier sind Gräber.
Ja, das sind Steingräber. Hier ist die Straße der Megalithkultur. Hier gibt es halt viele gut erhaltene Steingräber und auch ein sogenanntes Gräberfeld. Das ist eine Heidelandschaft mit alten Hügelgräbern, ein paar tausend Jahre alt sind und eine besondere Sehenswürdigkeit hier sind.
Hand aufs Herz, du sehnst dich schon nach der Voreifel.
Ja, die Eifel ist mir definitiv ans Herz gewachsen. Ich denke gerne dran zurück an tolle Wanderungen, auch mit dir und auch alleine. Man läuft halt wirklich stundenlang durch die Wälder, nimmt die Höhenmeter mit, alles was geht und trifft dabei keinen Menschen. Das hatte schon extra Charme.
Jörg, in jedem Fall schon mal ein ganz herzliches Dankeschön, dass du weiter an unserer Seite bist.
Das ist selbstverständlich. . 2026 wird ein ganz besonderes Jahr. 10 Jahre Good Walking Club, Frank. Was bedeutet das persönlich für dich?
Oh, gute Frage. Direkt zu Beginn. Ich kann mich noch erinnern, als ich bei dir erstmalig, ich glaube, das war so im September 2016, bei dir im Wohnzimmer oben in Merzbach saß und ich dir erstmalig von unserem Projekt erzählt habe und drum gebettelt habe, dass du uns die Webseite baust. Und du warst von Anfang an dabei. Und das war eine ganz wichtige Entscheidung, dass du mit an unserer Seite warst. Aber wenn wir jetzt zurückblicken, muss ich eins sagen, in all den Jahren haben wir sehr viele liebe, nette, engagierte Menschen kennengelernt. Sowohl in unserem Helferteam, das uns fast vollständig geblieben ist seit Beginn an, aber auch in dem großen Feld der Starterinnen und Starter. Es waren insgesamt, glaube ich, jetzt über 5.500, die zu unseren Veranstaltungen gekommen sind.
Das ist eine Menge.
Da muss ich sagen, da sind ganz tolle Erinnerungen dran, da sind Freundschaften entstanden. Und wenn man jetzt durchs Land fährt, man hat fast überall Orte, an denen man vorbeifährt, da weiß man, oh, die sind auch, hier sind auch schon mal Leute hergekommen, die bei uns gestartet sind. Das ist einfach ein tolles Gefühl. Und als wir den Verein gegründet haben, Ziel ist die Förderung des Sportwanderns. Ich glaube, dass uns das gelungen ist in diesen vergangenen 10 Jahren. Anfangs hat man sich gewundert, wie die gehen 100 Kilometer an einem Tag, warum nicht in 2 oder 3? Mittlerweile sind unsere Veranstaltungen der Region sehr bekannt, sogar darüber hinaus. Wir haben Teilnehmer aus ganz Deutschland, aus den Benelux-Staaten, aus Frankreich, aus Dänemark kommen sie zu uns. Also ich glaube, da können wir uns mit unseren Helferinnen und Helfern schon auf die Schultern klopfen. Da ist uns richtig was gut gelungen.
Dem kann ich halt natürlich nur zustimmen, das ist wirklich so. Und ja, schauen wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft, in die nahe Zukunft. Am 19. Dezember, in knapp einer Woche, öffnet unsere Anmeldung. Was bedeutet diese Anmeldung? Was macht das so besonders?
Ja, das ist natürlich zum einen ein organisatorischer Schritt, nämlich jetzt geht's los. Am 4. Juli 2026 startet der nächste Marsch mit Aussicht mit den Distanzen Eifel 70K und Eifel 50K. Aus den diesjährigen 48 werden 50 Kilometer, das vorab. Jetzt geht's los, heißt es aber nicht nur für uns Organisatoren, sondern auch für diejenigen, die sich anmelden. Denn das ist uns in all den Jahren immer wichtig geblieben. Bei uns kauft man nicht ein Ticket. Bei uns kauft man nicht ein Ticket für einen Theaterbesuch, für einen Konzertbesuch oder was auch immer oder für einen Flug. Bei uns trifft man eine Entscheidung. Meine Entscheidung, sozusagen ein innerer Satz, der da heißt, ich will das schaffen. Das ist ein sportliches Ziel. Diese Herausforderung stelle ich mich und ab heute bereite ich mich vor. Und das ist auch so eine Vereinbarung, die Teilnehmenden mit uns treffen. Sie bereiten sich vor, wir geben alles, sind am Veranstaltungstag an ihrer Seite, um das scheinbar Unmögliche möglich zu machen. Und das ist uns in den vergangenen Jahren gelungen. Ich bin zuversichtlich, dass wir auch im kommenden Jahr sehr viele Teilnehmende im Ziel begrüßen werden.
Führte der Marsch mit Aussicht von der belgischen Grenze vom Weißenstein bis runter nach Rheinbach. Jetzt haben wir neue Streckenformate. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
Ja, aus einer Punkt-zu-Punkt-Strecke würde ein Rundkurs, beziehungsweise aus zwei Punkt-zu-Punkt-Strecken werden 2 Rundkurse. Um es kurz zu machen, der organisatorische Aufwand mit den Bustransfers, auch der zeitliche Aufwand, sowohl für die Teilnehmenden als auch für uns als Organisatoren beim Nachhinein, so haben wir es bewertet, doch zu hoch, zu aufwendig. Beispielsweise jetzt für die Teilnehmenden, einige sind morgens um 2 Uhr zum Beispiel in St. Augustin losgefahren, um 4 Uhr bei uns in Rheinbach in Bus gestiegen, um dann um 6 Uhr oben in Hellental am Weißenstein den ersten Schritt zu machen, hatten dann noch 15 Stunden vor sich. Das ist natürlich auch mental nicht so einfach, das Ganze so zu verarbeiten. Und auch für uns Organisatoren muss man sagen, ist es einfacher, wenn wir auf einen Rundkurs zurückkehren. Das heißt, wir kehren erstmalig in der Vereinsgeschichte mit beiden Strecken auf Rundkurse zurück. Und damit kommen wir zu unseren neuen Formaten. Wir bieten an den Eifel 70K Start 4. Juli morgens 5.30 Uhr. Die Strecke führt von Rheinbach über Queckenberg, Wald. Das ist ein Ortsteil von Bad Münstereifel. Jörg, du wirst dich freuen. Es geht am Radioteleskop Effelsberg wieder vorbei. So die Planung.
Okay, das kennen ja noch viele vom Saartal Trail und ich kann versprechen, darauf kann man sich freuen. Das ist wirklich eine wunderschöne Gegend da und auch das Radioteleskop ist natürlich sehr, sehr beeindruckend.
Ja, du bist natürlich diplomatisch sehr geschickt. Den Anstieg, der hast du natürlich schön unterschlagen. Der erste schöne Anstieg, der da auf die Teilnehmenden wartet. Aber wer uns kennt, weiß, dass anschließend der zweite kommt, nämlich hoch zum Michelsberg. Das ist für die Menschen, die aus Bonn und der Region kommen, der Schlittenberg schlechthin auf der linksrheinischen Seite. Und anschließend geht es dann weiter über Schönau nach Holzmülheim, dort an der Erftquelle vorbei, bis hoch nach Frohngau. Und dann sind wir wieder auf der Strecke des vergangenen Jahres. Die letzten 31 Kilometer führen dann über Bad Münstereifel, die Steinbach-Talsperre und Queckenberg zurück nach Rheinbach. Start für die 50 Kilometer, 4. Juli, morgens um 6.30 Uhr. Die ersten 15 Kilometer folgen der 70 Kilometer Strecke, das heißt Queckenberg-Wald, dort die Streckentrennung. Die 50 Kilometer Marschierer gehen dann weiter in Richtung Bad Münstereifel, vorbei am Deckendönnes, der Kapelle des heiligen Antonius von Padua, wie die Rheinländer sagen. Weiter nach Bad Münstereifel, wo wir wieder einen großen Verpflegungspunkt haben und dann die 21 Kilometer von dort aus noch über die Steinbach-Talsperre Queckenberg nach Rheinbach zurück. Eine sehr schöne, aber auch fordernde Runde.
Viele fragen sich natürlich, was kommt an Höhenmetern auf mich zu? Was kannst du uns dazu sagen?
Ja, auf vielfachem Wunsch haben wir im kommenden Jahr ein paar Höhenmeter mehr. Die 70 Kilometer Autoactive Komoot weisen derzeit in der Streckenplanung ca. 1200 Höhenmeter Anstieg aus und bei den 50 Kilometern sind es rund 700 Höhenmeter plus, die auf dem Streckenprofil ausgewiesen sind.
Das waren jetzt schon mal sehr viele Informationen zur Strecke. Die klingt natürlich auch wirklich sehr anstrengend. Wie komme ich denn dann wieder zu Kräften? Was kannst du uns zu geplanten Verpflegungsständen sagen?
Nach jetzigen Planungen gehen wir von 7 Verpflegungsstellen für die 70 Kilometer aus und 5 für die 50 Kilometer. Wir haben natürlich die Wetterbedingungen da schon im Blick, das heißt insbesondere die zu erwartenden hohen Temperaturen, sodass wir bei Bedarf natürlich zusätzliche Getränkestationen einrichten werden. Darüber hinaus, und das ist uns sehr wichtig, setzen wir natürlich wieder auf Sicherheit, das heißt sowohl bei der Streckenwahl, bei der Streckensuche, möglichst wenig Überquerung von Landstraßen, Bundesstraßen und wenn, sind dort Streckenposten vorhanden. Und wir setzen natürlich wieder auch auf Sicherheit mit dem Malteser Hilfsdienst aus Meckenheim, die ebenfalls an den Verpflegungsständen vertreten sein werden.
Das waren jetzt die ersten Informationen für den Marsch mit Aussicht 2026. Wie hat sich denn eigentlich so die Szene entwickelt? Können wir da mal einen Blick auf die Historie werfen?
Ja, können wir gerne machen. Feststellen muss man, dass die Szene der Sportwanderer oder Langstreckenwanderungen richtig boomt und nicht nur in Deutschland oder muss man dazu sagen, endlich in Deutschland, aber diese Langstreckenwanderung, die 100er, 50er, das ist ja nichts Neues, das gab es früher schon mal. Und ich habe mal angefangen, mich ein klein wenig dafür zu interessieren. Jetzt, wo ich pensioniert bin, will ich mir ein bisschen mehr Zeit nehmen, um noch mal genauer hinzuschauen. Aber beispielsweise in Bonn und der Region gab es schon um 1910 die ersten Langstreckenwanderungen. Die waren damals natürlich noch militärisch geprägt, aber da standen Sonntagswanderungen von 60 Kilometer, 70 Kilometern an beispielsweise. Das änderte sich dann in der Folge, als auch Turn- und Sportvereine solche Volkswandertage angeboten haben. Und dann kamen dann so in den 70er, 80er Jahren in Deutschland gab es beispielsweise Unna, den 100-Kilometer-Lauf mit Marsch. Das war was ganz Besonderes damals. Ich weiß noch, mein Nachbar, der Herr Weiß, der nahm damals immer dran teil. Ich habe den beneidet, er bewundert, wenn der erzählte, dass er die Nacht durchgegangen ist. Das war so eine erste große Geschichte. Dazu gab es dann natürlich die Veranstaltungen, wo Läufer und Marschierer, sage ich jetzt mal, auf gleiche Augenhöhe unterwegs waren. Beispielsweise Biel in der Schweiz, das ist so ein Klassiker, wo man 100 Kilometer unter 20 Stunden absolvieren muss, oder der Passatore in Italien und natürlich nicht zu vergessen Belgien. Belgien hat eine ganz lange, große Tradition, Langstreckenwanderung. Ich war in den vergangenen Monaten selber mal wieder unterwegs, habe da teilgenommen an Marathonveranstaltungen, die schon zum 52., 53. Mal stattgefunden haben. Das ist schon enorm. Oder der Dodentocht, der größte Hunderter in Belgien mit 13.000 Startern. Die haben eine ganz lange Tradition. Wie gesagt, bei uns sind die jetzt aufgekommen in den letzten Jahren noch mal sehr stark, aber in einem neuen Gewand. Natürlich sehr professionell organisiert. Es gibt jetzt die großen Serien, längst nicht mehr nur auf Deutschland beschränkt. Also im Grunde genommen kann man fast jedes Wochenende in Deutschland in der Hauptsaison irgendwo eine lange Distanz, lange Strecke gehen. Ich persönlich finde es natürlich schade, dass es nur noch wenige Vereine gibt, die sich daran trauen. Bei uns in der Region sind es der Frank in Hürth oder die Jungs aus Koblenz, die die Vereinsfarben da hochhalten mit uns. Aber ansonsten sind es mehr professionelle, große Firmen, die solche Veranstaltungen organisieren. Allerdings muss man auch sagen, wenn man mehrere tausend Teilnehmer am Start hat beispielsweise, dann kannst du das nur noch in dieser Organisation, Organisationsform machen. Wir haben bei uns ja ein Teilnehmerlimit und das werden wir auch einhalten.
Unsere Veranstaltung bekommt ja auch gewisserweise ein wenig Konkurrenz. Zwei Märsche kurz vor unserem Termin und einer direkt am 4. Juli. Befürchtest du da Einbußen?
Ja, man würde sich natürlich wünschen, dass man die Termine besser koordiniert, auch im Sinne der Teilnehmenden. Wenn sich alles so innerhalb von ein paar Wochen knubbelt, das ist natürlich auch nicht gut, weil es sind ja durchweg Veranstaltungen, die ihre Berechtigung haben. Aber wir, das wissen ja alle, wir setzen ja nicht auf Masse, wir sind kein Massenformat. Wir bieten eine persönliche, gut betreute Veranstaltung mit einer größtmöglichen Sicherheit. Wir haben eine sehr hohe Quote an Wiederholungstätern und bei uns wissen die Menschen, was sie haben, nämlich ein klares Reglement, ein enormes Engagement eines starken Helferteams mit viel Herzblut. Und von daher, denke ich, sind wir da gut gewappnet. Ich sehe da jetzt keine allzu große Konkurrenzsituation. Ich möchte nur darauf hinweisen, bei uns ist es so, seit dem ersten Jahr, unser Ziel ist es immer, nicht möglichst viele am Start zu haben, sondern möglichst viele im Ziel zu begrüßen.
Haben wir viel über die Entwicklung, über die Strecken und die Ziele erfahren. Eine Frage taucht aber immer wieder auf. Was kostet eigentlich so eine Veranstaltung? Anders gefragt, was steckt hinter so einem Startplatz?
Um ehrlich zu sein, deutlich mehr, als man sich vielleicht vorstellt. Bevor der erste Schritt überhaupt gemacht ist, laufen schon viele feste Kosten im Hintergrund für uns als Verein. Beispielsweise für unsere Halle, die wir seit vielen Jahren gemietet haben, weil wir einfach Lagerfläche brauchen für unsere Materialien. Die können wir nicht mehr zu Hause in der Garage, im Keller oder auf dem Dachboden lagern. Da haben wir längst eine eigene Halle zu angemietet. Dann gibt es natürlich viele weitere Kosten. Ich fange jetzt einfach mal an, umfassende Haftpflichtversicherung für uns als Veranstalter, als Verein. Wir haben eine Unfallversicherung für unser Helferteam. Ohne diese Absicherung geht es nicht. Und dann kommen die ganzen Genehmigungsgebühren. Da machen sich die wenigsten drüber Gedanken. Die Genehmigungsgebühren an verschiedene Behörden, ich sage jetzt mal, Und wir sind ja kreisübergreifend, mehrere Straßenverkehrsbehörden, Natur- und Umweltschutzämter, Wald und Holz, NRW, also die Forstbehörden. Dann gibt es natürlich die GEMA-Gebühren, weil wir ja auch im Ziel beispielsweise Musik haben. Die Mietkosten für unsere Verpflegungsstellen. Wir achten ja immer darauf, dass wir möglichst ein Dach über dem Kopf haben, dass wir Toiletten haben, dass wir Wasser, Strom haben vor Ort. Natürlich fallen da auch Kosten für die Miete an. Wir erfassen die Teilnehmerdaten ja professionell. Also wir machen das nicht in eigener Regie, dass man uns hier Mails zuschickt und wir alle eintragen. Da haben wir seit vielen Jahren einen professionellen Partner, der das bestens abwickelt. Das Ganze gilt natürlich auch bei uns für die Ergebniserfassung und dann das große Thema Sicherheit. Seit der ersten Veranstaltung ist bei uns der sanitätsdienstliche Dienst, die sanitätsdienstliche Betreuung ein Muss, ein ganz wichtiger Bestandteil. Nicht nur, weil die Behörden das verlangen, weil das Teil der Genehmigung ist, sondern weil das bei uns einfach Selbstverständnis ist. Andere mögen hier sparen, wir nicht. Dann brauchen wir natürlich Mietfahrzeuge. Wir brauchen mehrere Fahrzeuge, um die ganzen Materialien zu transportieren. Kleinbusse, Benzin, Stromkosten, Materialanschaffung, alles Dinge, die sich summieren. Beispielsweise haben wir im vergangenen Jahr neue Schilder angeschafft, Streckenschilder, die wiederverwendbar sind. Das sind alles so Aufwendungen, die dazukommen. Und natürlich die Medaillen. Das sind jetzt die Sachen, die man die Teilnehmende wirklich sehen. Medaillen, Startkarten, Urkunden und natürlich die Verpflegung. Das ist der größte Kostenfaktor, weil wir hier zum einen Qualität bieten. In diesem Jahr haben wir beispielsweise vor Ort gehabt, ja, Gemüsesuppe mit Nudeln, die vor Ort frisch gekocht wurden. Das ist natürlich alles ein Kostenfaktor, der mit anfällt.
Okay, Frank, kommen wir jetzt langsam zum Ende des heutigen Podcasts. Aber lass uns noch einen kurzen Ausblick werfen auf den 4. Juli nächsten Jahres. Warum sollte ich 2026 unbedingt dabei sein?
Weil wir dir ab dem 19. Dezember ein sportliches Ziel geben. Wenn du eine sportliche Challenge suchst, die mehr ist als nur Kilometer, dann bist du bei uns richtig. Das sage ich voller Selbstbewusstsein und voller Überzeugung. Spätestens, wenn du ins Ziel kommst, dann weißt du, warum du bei uns gestartet. Also, wenn du ein Ziel suchst für 2026, hier ist es. Wir freuen uns in jedem Fall darauf, diesen Weg mit dir zu gehen.
Das war unser gemeinsames Frühstück und ich kann euch sagen, Frank hat nicht nur alle Brötchen weggearbeitet, sondern auch alle Themen. Vielen lieben Dank, Frank, dass du den Weg nach Wildeshausen gefunden hast. Und für euch alle da draußen, merkt euch unbedingt den 19. Dezember, dann startet die Anmeldung für den Marsch mit Aussicht 2026. Alle Informationen dazu findet ihr natürlich auf unserer Webseite www.marschmitaussicht und auf Social Media. Bleibt gesund, bleibt in Bewegung und herzliche Grüße aus Wildeshausen. Thank you.